Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Giovanni Vogt auf Sendung. Ich bin Online-Psychologin und hier im Podcast gibt es die Prise Vertrauen für Sie zum Dranbleiben an Ihren Zielen und am Kinderwunsch. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Heute erzähle ich was über die Fähigkeiten von unserem Nervensystem. Und als erstes möchte ich darauf eingehen, wenn ich gefragt werde, was machst du denn beruflich? Ich sage dann, ich bin Psychologin. Darauf habe ich erfahrungsgemäß zwei Reaktionen. Entweder der andere verstummt, oder er wird sehr, sehr neugierig, sehr, sehr interessiert an dem, was ich da mache. Eine andere Reaktion habe ich eigentlich bisher kaum erlebt. Und erst gestern ist es mir wieder passiert beim Essen. Nach der Frage wurde mein Gegenüber erstaunlich ruhig und das Gespräch hat sich gewendet. Das ist dann immer, als hätte ich im zweiten Semester gelernt, Gedanken zu lesen, alles zu durchschauen. Es wird unangenehm still in der Runde und die Gespräche gehen in eine andere Richtung. Zum einen, also manchmal ist mir das auch recht, aber es ist auch ein bisschen schade, denn ich finde es sehr spannend, wie unser Nervensystem funktioniert. So meine Faszination dafür wurde schon ganz früh geweckt. Und ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war. Wenn ich früher zu Hause bemerkte, dass hinter vorgehaltener Hand über irgendjemanden gesprochen wurde und ich nachfragte, bekam ich meistens die Antwort, die oder der hat's an den Nerven. So und lange war mir diese Krankheit ein Rätsel. Ich konnte mir nicht erklären, was das ist. Ich selber hatte Fieber erlebt, Durchfall, irgendwelche Masern, Röteln, Windpocken. Aber an den Nerven hatte ich das hatte ich einfach nicht erlebt. Ich wusste nicht, wie ist das? Vielleicht war ja diese Antwort, der oder die hat es an den Nerven, auch dieses Zünglein an der Waage, was letztlich mich hat entscheiden lassen, dass ich Psychologie studiert habe, wer weiß. Auf jeden Fall wird es für mich immer klarer, was sich da abspielt. Für mich ist es immer noch faszinierend, das weiter zu erforschen. Und mir wird immer noch klarer, irgendwas muss doch da dran sein, dass es darum ein Geheimnis gibt. Ich habe einige Jahre in der Klinik gearbeitet und ich habe mich immer wieder gefragt, warum bekommt ein Patient jeden Arztbrief mit nach Hause? Also egal, was operiert wird, egal an welcher Stelle, den Arztbrief kann er haben, aber nicht den, der in der Psychiatrie geschrieben wurde. Also sobald es psychisch wird, Psychiatrie oder Psychosomatik, der Arztbrief ist irgendwie geheim. Warum? Und auf alle Krankheiten kann man stolz sein, also auch. Aber auf diejenigen, für die man in die Psychiatrie oder in die Psychosomatik kommt, in eine psychologische, psychiatrische Behandlung, ist man nicht stolz. Warum? Also ich verstehe, dass das allen Angst machen kann, klar. Aber mein Forschergeist, der war angetriggert und ich kann einfach nicht aufhören, dem auf den Grund zu gehen. Was steckt dahinter, hinter diesem, der hat's an den Nerven? Deshalb mag ich das mit dem Nervensystem ein bisschen genauer anschauen. Also worüber sprechen wir denn da? Das Nervensystem kann man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, habe ich gelernt. Zum einen gibt es ein zentrales Nervensystem und ein peripheres Nervensystem. Das Zentrale ist alles das, was im Gehirn, also innerhalb der Hirnhäute drin ist, das Gehirn, das Rückenmark. Das Periphere ist alles das, was außerhalb der Rücken der Hirnhäute ist, also alle Nerven, die von den Hirnhäuten aus Richtung Arme, Beine, Rumpf gehen. Dann kann man das Nervensystem betrachten. Die Einteilung, die wahrscheinlich jeder gelernt hat, ist die Einteilung in das autonome Nervensystem, also das Nervensystem, das von alleine funktioniert, das man willentlich nicht beeinflussen kann, und das willentliche Nervensystem. Also den Arm, den ich heben kann, weil ich eine Entscheidung treffe, und im Gegensatz dazu die Verdauung, die automatisch abläuft, wo ich willentlich keinen Einfluss drauf habe. Und beim autonomen Nervensystem wird vor allem unterschieden das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Und das ist das, was verantwortlich ist für ein Phänomen, was jeder täglich benutzt. Ein Wort, das jeder täglich in den Mund nimmt. Ich habe Stress. So, und da gibt es ganz viel Stressforschung. Ich habe schon ganz viele Schüler unterrichtet, habe denen beigebracht, Stressmanagement. Und da gibt es Begriffe von Stress, der gut ist für unser System, Stress, der nicht gut ist für unser System. Und es gibt ganz viele Stresstheorien, aber es gibt keine Stresstheorie, die mir bisher erklären konnte, was ist denn der Unterschied zwischen gutem Stress und schlechtem Stress? Und da mag ich gerne ein bisschen dahinter schauen. Und zwar habe ich einen Psychiater gefunden. Dieser Psychiater heißt Stephen Porges. Es ist ein Amerikaner. Es ist übrigens auch der Ehemann von Susan Carter. Das ist die Forscherin, die das Oxytocin entdeckt hat oder erforscht hat. Dieses Bindungshormon, dieses Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass wir Beziehungen als Bereicherung, als Belohnung erleben. Dieser Mann, er ist mittlerweile in Pension, der hat etwas entdeckt, was ich genial finde. Und zwar gibt es von dem eine Stresstheorie, die nennt sich Polyvagaltheorie. Hört sich stinklangweilig an, ist aber total spannend. Und zwar sagt er, unser Nervensystem hat genau drei Fähigkeiten. Und mit diesen drei Fähigkeiten kann man alles erklären. Kommt man allem auf den Grund, kann man plötzlich verstehen, warum man die Arztbriefe nicht rausrückt. Ja, kann man auch verstehen, warum ist man nicht stolz auf so eine Erkrankung? Warum kann man darauf nicht stolz sein? Man kann plötzlich, also für mich hat sich durch diese Theorie eine Welt aufgetan, und das möchte ich Ihnen jetzt weitergeben. Und zwar sagt Stephen Porges, eine Fähigkeit, die unser Nervensystem hat, ich nenne jetzt mal die wir hier gar nicht so sehr besprechen werden, das ist eine Notfallfähigkeit. Und zwar kann unser Nervensystem in Schock gehen, in eine Starre verfallen oder sich vom Körper abspalten, dass wir vollkommen handlungsunfähig sind. Das ist nötig, wenn wir in Lebensgefahr sind, wenn unser System durch Tod bedroht ist. Darüber sprechen wir heute nicht. Das ist einfach nur diese dritte Fähigkeit, die da ist. Dann die wichtigste Fähigkeit ist die Fähigkeit, in Beziehung zu gehen. Es ist die Fähigkeit, Empathie zu haben, sich einzufühlen, seine eigenen Gefühle zu spüren und auch, wenn ich einen anderen sehe, mich in den einzufühlen, zu spüren, der ist traurig und zu spüren, was der braucht. Und in diesem Modus wollen wir eigentlich alle sein. Da ist Selbstbewusstsein da, da ist Lebensfreude da, da ist innere Ruhe. Wir haben Zugang zu unseren Bedürfnissen, wir wissen, was wir wollen, da ist Wertschätzung, ich habe gesunde Grenzen, ich kann Nein sagen. Rund um hier ist es möglich, was gemeinsam aufzubauen, was auf die Beine zu stellen. Das, was ich jeden Tag mache, das trägt Früchte. Mir geht's gut. So, und jetzt sagt Stephen Porges, dass wenn diesem Nervensystem, das Beziehung kann, also Beziehung zu sich und anderen, wenn dem plötzlich Sicherheit oder Vertrauen verloren geht, dann schellt das um in einen anderen Modus. Und das ist die zweite Fähigkeit, Kampf oder Flucht. Das heißt, wenn ich im Leben in eine Situation komme, wo, sagen wir mal, der Bär vor mir steht, dann muss mein System das erkennen, dass es Gefahr ist und muss fähig sein, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Und natürlich wird jetzt Empathie ausgeschaltet, weil wenn der Bär vor mir steht und ich mit dem Mitgefühl habe, dass der Hunger hat, dann frisst er mich ja. Und es werden noch mehr Fähigkeiten einfach abgeschaltet. Wenn ich jetzt über einen Gartenzaun drüber will, weil ich fliehe und ich halt an wegen einem kleinen Kratzerchen, dann werde ich vielleicht auch gefressen. Das heißt, meine Wahrnehmung, meine Körperwahrnehmung wird sich verändern. Ich werde Gefühle nicht mehr spüren, ich werde den Körper nicht mehr so deutlich spüren. Ich werde auch keine Grenzen wahrnehmen, also den Gartenzaun, den gibt es zwar, aber nichts wie drüber, weil mein Ziel ist woanders, nicht Grenz, also mein Ziel ist nicht, die Grenzen einzuhalten, sondern auf und davon oder nichts wie auf ihn drauf, nichts wie kämpfen. Und für all das, dass ich kämpfen kann, eben brauche ich keine Gefühle, die werden ersetzt durch Vorstellungen. Und dann fange ich vielleicht an, nicht mehr zu sagen, ich bin traurig, sondern ich werde dann sagen, ich fühle mich ausgeschlossen, was ja gar kein Gefühl ist. Das ist eine Beschreibung davon, wie es mir, was mit mir passiert. Ja, Kampf und Flucht, das Leben wird anstrengend. Auch meine Sprache wird eine kämpferische. Anstatt zu sagen, was ich will, mache ich Vorwürfe. Also ich kämpfe auch mit Worten. Ich werde unzufrieden. Ich kann nicht mehr spüren, dass ich dazugehöre. Ich bin isoliert, ich bin im Ich-Modus. Es ist nicht schlimm. Es ist einfach nur dieser Modus, in den ich geraten bin, dadurch, dass mir Sicherheit und Vertrauen verloren gegangen sind und mein Körper erkannt hat, hey, jetzt geht's ums Überleben. In dem Moment, wo ich isoliert bin, strenge ich mich an und strenge mich an, um dazuzugehören. Es wird aber nicht gehen, weil mein Körper in diesem Modus ist. Ich manipuliere andere, ich ersetze Selbstbewusstsein mit Macht. Ich werde anfangen, andere klein zu machen, dass ich mich wert fühle, werde aber keinen Erfolg damit haben, weil ich keinen Zugang zu meinen Bedürfnissen habe. Ich bin nicht zufriedenzustellen, ich werde gierig. Es gibt nichts, was diesen Hunger, den ich habe, stillen kann. Es ist irgendwie nicht, ich bin nicht zufriedenzustellen. Ich verstecke mich auch vor den anderen, weil die sollen das nicht merken, dass ich so böse bin, dass ich andere niedermache. Zeige ich nicht meine Maske, ich bin freundlich, ich bin der beste Mensch der Welt, ich mache Dinge, die böse sind, heimlich. Ich schaue, dass ich weil ich ja keine Sicherheit habe, ganz viel Kontrolle habe, Kontrolle über andere, über mich, über meine Aufgaben. Ich benutze andere für meine Zwecke, nicht weil ich böse bin, sondern weil ich nur mich kenne. Es gibt nur mich. Es ist ein anderer Modus. Es ist aus meiner Erfahrung gar nicht so, wie denen immer unterstellt wird, sondern sie können nicht anders. Sie spüren keine Grenzen, sie sind dominant, benutzen andere für ihre Zwecke, also Manipulation. Und Gefühle gibt es nicht. Es gibt nur Kränkungswut und Angst. Die sieben Todsünden gibt es: Eifersucht, Gier, Neid und so weiter. Es gibt Schuldgefühle, Schamgefühle, was gar keine echten Gefühle sind, sondern einfach nur das, was an Empfindungen resultiert, dadurch, wenn ich mich in diesem Kampf-Fluchtmodus bewege und versuche, soziale Beziehungen herzustellen, was da gar nicht möglich ist, weil im Beziehungsmodus kann etwas Früchte tragen. Es ist möglich, gemeinsam etwas aufzubauen. Im Kampf-Fluchtmodus ist alles zerstörerisch. Zerrinnt mir alles unter den Händen, werde ich nichts gebacken bekommen, wird mir mein Leben unter den Händen zerrinnen, werde ich, wenn ich da drin bleibe, wirklich sterben. Zum Beispiel ist es daran spürbar, wer da drin ständig ist, dessen Nebennieren erschöpfen sich. Und ja, also wenn jemand ständig diese Info bekommt, du bist in Gefahr, kämpf oder flieh um dein Leben, ist ständig eine Stressantwort im Körper, diese ständigen Entzündungsprozesse, diese inneren Reparaturprozesse sind aktiv. Ja, und Organe erschöpfen sich. Das ist die Konsequenz aus diesem Kampf-Flucht-Modus. Und das ist jetzt, ich mag das nicht verurteilen, sondern es ist eine Fähigkeit, die unser Körper hat. Und wichtig ist nur, dass wir wissen, dass es das gibt und dass es dienlich ist, zu kämpfen oder zu flüchten. Aber es ist nicht dienlich, wenn wir mit Menschen zusammenleben wollen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, den Eindruck, in unserer Gesellschaft geht so viel Sicherheit, geht so viel Vertrauen verloren. Und so viele Menschen verstecken sich hinter ihrer Maske, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Manche merken es, schämen sich, verstecken sich dahinter. Aber es wird nicht oder viel zu wenig das Wissen vermittelt. Wie komme ich denn wieder raus? Wann ist es denn Zeit, diesen Modus zu beenden? Und wie mache ich das? Also wie erkenne ich, dass ich ein Energieräuber bin? Wie erkenne ich, dass ich einem Energieräuber gerade aufsitze? Und wie komme ich wieder raus? Wie komme ich aus diesem Modus, der Energie kostet, in diesen anderen Modus, wo ich Kraft habe, Zugang zum Selbstbewusstsein, wo ich meine Gefühle spüren kann, Zugang zu meinen Bedürfnissen habe, innere Ruhe für die Regeneration habe, gesunde Grenzen habe, wo ich mich abgrenzen kann. Genau, wie komme ich da wieder rein? Und Marshall Rosenberg, der Begründer von der gewaltfreien Kommunikation, sagte sein System, das ist ein Riesenkommunikationssystem, es ist eigentlich ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Und genauso ist es damit. Weil er hat zum Beispiel eine Lösung formuliert, wie man vom Kampf-Flucht-Modus, die Sprache, die da draus, die nennt er Wolfssprache, ein Tier übrigens, das ganz hohe soziale Fähigkeiten besitzt, aber egal, Wolf, Kampf, Das war seine Assoziation. Der Wolf, das gefährliche Tier. Ein Teil von dieser Wolfssprache ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich fühle mich ausgeschlossen. Wenn ich ein Gefühlswort verwende für etwas, was gar kein Gefühl ist. Das heißt, derjenige, der die Wolfssprache spricht, ist im Kampf-Flucht-Modus, ist in der Vorstellungswelt gefangen und muss irgendwie wieder in den Beziehungsmodus kommen. Und Marshall Rosenberg empfiehlt zu sagen, wenn du merkst, du bist ausgeschlossen, wie fühlst du dich dann, um zum Gefühl zu kommen, dass eben, ja, darüber, dass der gesehen wird, wie geht's dem, er wieder rauskommt aus diesem Modus in den Beziehungsmodus, in den Modus, wo Zugang da ist zur Lebenskraft, wo das Leben sich lebendig anfühlt, ja, wo all das da ist, was Menschen wichtig ist. Also wenn ich so beobachte, was gibt es für Kurse da draußen? Es gibt Kurse, um die Intuition zu schulen, es gibt Kurse, das Selbstbewusstsein zu stärken, Selbstliebe zu stärken, Lebensfreude zu etablieren, innere Ruhe zu etablieren, Fähigkeiten zu etablieren, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, gemeinsam Freude zu haben, Sicherheit, Vertrauen zu schaffen. Das heißt, alles, was Menschen wollen, liegt da drin. Und was wir oft tun, ist in diesen Modus abzurutschen, wo wir kämpfen, wo wir funktionieren, wo alles zwar kontrollierbar ist, aber anstrengend. Und das Geheimnis ist jetzt, unser Unterbewusstsein lernt diese Mechanismen, die wir irgendwann gelernt haben, wie die Grammatik, wie Sie das in der vorigen Folge schon gehört haben, und wiederholt es so wie einen Plattenspieler. Und solange keine andere Platte aufgelegt ist, solange die Nervenbahnen nicht anders verschaltet sind, wird auch keine andere Platte gespielt. Das heißt, das, worum es geht, ist zu lernen, wie komme ich aus dem Kampf-Flucht-Modus wieder in den Beziehungsmodus. Und aus meiner Erfahrung muss ich mehr gar nicht vermitteln, sondern dann ist der Zugang zur Intuition da, dann ist der Zugang zum Bauchgefühl frei. Ja, und dann gehen die Menschen los und machen ihr eigenes Ding. Also das, was ich in meiner Begleitung anbieten kann, ist ihnen Unterstützung zu geben, dass sie aus dem Kampf-Flucht-Modus rauskommen, wieder in den Beziehungsmodus, dass ihr Nervensystem da fest drin gegründet ist und mehr brauche ich ihnen nicht, mehr Unterstützung brauchen sie nicht, weil dann rennt das wie von alleine. Und auf eine Frage mag ich jetzt noch eingehen. Was denke ich, warum geben die Psychiater, die psychologischen Psychotherapeuten ihre Arztbriefe nicht raus? Wenn jetzt jemand im Kampf-Flucht-Modus ist, und ich würde mal sagen, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, eine psychische Diagnose bekommt, dann ist er nicht im Beziehungssystem verankert, sondern im Kampf-Flucht-Modus. Ist irgendwie da reingeraten. Und wenn der da drin ist, in seiner Vorstellungswelt, keinen Zugang hat zu Gefühlen, so eine Vorstellung könnte zum Beispiel sein, dass alles perfekt sein muss. Und wenn so jemand merkt, er ist eben nicht perfekt, ist er leicht kränkbar. Und diese Kränkungswut, die ist eben ganz leicht aktivierbar und der mag nicht jeder ausgeliefert sein. Das ist das eine und das andere ist diese Einschränkung der Wahrnehmung. Jemand, der im Kampf-Flucht-Modus gelandet ist, hat einen Wahrnehmungstunnel. der einfach nicht so groß ist wie, oder der sich unterscheidet. Ich mag das nicht werten. Der Kampf-Flucht-Modus hat seinen Sinn. Es ist nicht schlecht, dass es den gibt, sondern es ist nur wichtig zu wissen, wo bin ich und wo will ich eigentlich sein. Also es macht Sinn, dass dieser Arztbrief nicht rausgegeben wird, wenn man davon ausgeht, der andere ist in diesem Kampf-Flucht-Modus und ich bin dem ausgeliefert, dass der mich angreift dafür, was ich über den schreibe. Ich bin der Kränkungswut ausgeliefert, der andere ist im Projektionsmodus. Also ich kann auch darüber Projektion erklären, weil wenn ich ja nur ich wahrnehmen kann, nicht den anderen, dann projiziere ich auch ich nach außen. Also alles, was ich im Außen sehe, ist ich. So kann man Projektion ganz anders sehen. Also in dem Moment, wo man verstanden hat, dass ich im Beziehungsmodus einfach einen anderen Wahrnehmungsmodus habe als im Kampf-Flucht-Modus, kann man alle Phänomene von dem, was es am Erleben gibt, nachvollziehen. Und das ist für mich so faszinierend. Und aus meiner Sicht, es gibt ja Kliniken, die geben die Arztbriefe raus, in denen gibt es auch Reflecting Team. Das heißt, das Team unterhält sich über den Patienten, über die Patienten, während die dabei sind. Die besprechen ihre Annahmen, ihre Beobachtungen, ihre Theorien, ihre Hypothesen in Anwesenheit der Patienten und machen eben keine geheimen Arztbriefe, sondern machen da volle Transparenz. Und das ist in dem Fall möglich, wo ich sehe, okay, die sind in den Kampf-Flucht-Modus geraten. Aber ich sehe das wahre Potenzial dahinter. Ich sehe, was in dem steckt. Und ich sehe auch, dass der es schafft, dass der da wieder rauskommen kann. Ich verurteile den nicht, dass der da drin steckt, sondern der kann es schaffen. Der hat doch alles, was er braucht. Und mit ein bisschen Sicherheit, mit ein bisschen Vertrauen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach formuliert. So wie Marshall Rosenberg auch sagte, es ist ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Für manche dauert es Tage, was zu verändern. Für manche dauert es Wochen, Monate, es kann aber auch Jahre dauern. Aber ich halte es für möglich, wenn ein gesundes System da ist, das mir sagt, ich sehe dich, ich sehe, was in dir steckt und du kannst da rauskommen, ist ganz viel möglich. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren mitten im Podcast. Also aus meiner Sicht ist es möglich, einen Arztbrief offen zu formulieren, aber eben nur, wenn jemand diese Haltung hat, ich sehe, du bist da reingerutscht und ich sehe dein Potenzial und ich weiß, du schaffst es auch daraus. Und mit diesem Modell arbeite ich, dieses Modell mache ich auch transparent in meinen Begleitungen. Ich werde es auch zur Verfügung stellen, dass es online zugänglich ist. Genau, und dieses Modell ist auch die Grundlage für die Interpretation von Schneewittchen bei den 7 Zwergen. Und das ist aber Inhalt der nächsten Folge und darauf freue ich mich schon. Ich freue mich, wenn ich Ihnen mit diesem Podcast einen Einblick in meine Arbeit geben kann und wenn er Ihnen hilft, Ihre Lebenszeit wertvoller zu machen. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei einem Termin, Zweifel oder Selbstzweifel hinter sich zu lassen, um wieder Vertrauen zu finden. Sie können meinen Newsletter abonnieren. Auf Instagram sehen Sie, was ich so während der Reise mache. Auf YouTube finden Sie Trancen und kurze hilfreiche Inputs. Wenn Sie Interesse haben an der Pilotgruppe zum Online-Kurs für Kinderwunsch und gegen die Blasenentzündung dabei zu sein, dann melden Sie sich gerne. Auch wenn Sie sonst Wünsche an mich haben, schreiben Sie mir. Und ich ermutige Sie, geben Sie das, was Ihnen wichtig ist, nicht auf. Bleiben Sie dran an Ihren Zielen und am Kinderwunsch.